Welchen Auftrag haben wir als Gemeinde Jesu? Und darüber nachdenken, muss man nicht besonders kreativ sein, man muss nicht besonders tolle Ideen entwickeln können, sondern es reicht, zunächst mal zu schauen, was hat denn Jesus getan? Und was hat Jesus seinen Nachfolgern gesagt, was sie tun sollen? Man muss nicht Theologie studieren, um das rauszukriegen. Es ist eine spannende Frage, wie setzen wir das heute hier um und so weiter. Aber wenn wir sehen, was hat Jesus getan, welchen Auftrag hat er seinen Nachfolgern gegeben, dann war das Evangelium verkünden. Die frohe Botschaft muss zu den Menschen und sie wird Leben verändern. Kranke heilen. Unreine Geister austreiben. Anderen in Liebe dienen. Gerade denen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Ob das in globaler Perspektive ist, aber auch schon hier unter uns. Und wir sind so in einem Prozess drin, auch als Gemeinde, glaube ich, das Buch durchzubuchstabieren, wie das aussehen kann. Und es gibt ein kleines Team jetzt ich habe gestaunt, als Renate das sagte, seit fast anderthalb Jahren schon jetzt in der Gemeinde, was regelmäßig am Rudolfsplatz den Obdachlosen begegnet und ihnen dient, in der Liebe Jesu. Wir werden nachher in der Gemeindeversammlung ein bisschen mehr davon hören. Wer da nicht dabei ist, kann Renate interviewen. Und das geht in verschiedene Richtungen. Und wenn wir diesen Dienst tun, wenn wir rausgehen, wenn wir das Evangelium verkünden, wenn wir für Kranke beten, wenn wir Dämonen austreiben, wenn wir den Armen dienen, ist wichtig, dass das Fundament da ist, dass eine Basis da ist. Und diese Basis muss ihr Fundament haben. Ja, jetzt wird es schwierig. In der Liebe Gottes. Wir haben mal unsere Gemeindevision formuliert, die findet ihr auf unserer Gemeindeordnung ja drauf, mit drei Gedanken, nämlich Gottes Liebe empfangen, Gottes Liebe leben und Gottes Liebe weitergeben. Wie die drei Beine eines Hockers, die nötig sind, damit er stabil stehen kann. Das ist also die Beziehung zu Gott, das ist die Beziehung in der Gemeinde untereinander und das sind die Beziehungen nach draußen, die von der Liebe Gottes geprägt sein sollen. Und wenn wir eine davon vernachlässigen, dann wird das Ganze leiden, dann wird das Ding kippen. Kannst das durchexerzieren. Also wenn du nur Liebe untereinander und zu anderen Menschen pflegst, aber die Beziehung zu Gott nicht da ist, dann wirst du vertrocknen. Und viele Gemeinden sind sehr gut darin, Gott anzubeten, einander vielleicht zu lieben, aber es bleibt immer innen drin und es geht nie raus. Das ist so wie das Tote Meer, was bekanntermaßen einen Zufluss hat, aber keinen Abfluss. Und es sieht nicht sehr gesund aus im Toten Meer. Paulus spricht viel über das Miteinander in der Gemeinde. Der erste Korintherbrief ist da eine gute Adresse. In Korinth gab es viel Chaos in der Gemeinde, da war viel Korrektur nötig. Und davon profitieren wir jetzt, weil Gott dann viel auch geoffenbart hat für diese Gemeinde, wovon auch wir lernen können. Und wir können die Kapitel 12, 13, 14 anschauen. Da geht es gerade darum, wie dienen wir einander, wie dienen wir miteinander Gott. Welche Gaben hat Gott gegeben? Wie können wir sie einsetzen? Da geht es dann ausführlich um Sprachengebet oder Zungenrede und um die Gabe der Prophetie. Und in dem Zusammenhang sagt Paulus dann in 1. Korinther 14, Vers 26. Ich habe nur den einen Vers. 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, liebe Geschwister, wenn ihr zusammenkommt? So hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Also, wenn wir zusammenkommen, sagt Paulus, dann soll das so sein, dass jeder etwas mitbringt, damit alle erbaut, aufgebaut, gestärkt werden. Und das ist also auch unser Auftrag, dass wir einander stärken in der Gemeinde. Darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Wir können hier etwas lernen über den Ort der Gemeinde, über den Dienst der Gemeinde und über das Ziel der Gemeinde. Also von einem Ort ist hier die Rede, indirekt, nämlich in dem Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt. Man kann darüber nachdenken, welche Rolle Veranstaltungen in der Gemeinde spielen. Man kann sich das sehr oberflächlich vorstellen, sagen, ja, Gemeinde ist eben im Wesentlichen Veranstaltung. Also ich gehe in die Gemeinde, sagen wir. Gemeint ist dann zum Gottesdienst oder zu einem Mitarbeitertreffen oder sonst etwas. Und das ist ein Aspekt, aber dahinter steht etwas anderes, nämlich dass Gemeinde aus Beziehungen lebt. Ich habe das eben eigentlich schon gesagt mit der Gemeindevision. Da ist die Beziehung zu Gott, da ist die Beziehung untereinander und da ist die Beziehung auch zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und die Pflege von diesen Beziehungen in diese drei Richtungen hat Priorität vor dem, was so Gemeindeprogramm genannt werden kann. Ja, also nicht the show must go on, sondern wie können wir Beziehungen leben? Und dann, in dem zweiten Schritt, sehen wir dann, okay, aber die Beziehungen brauchen auch einen festen Rahmen. Weil wir dazu neigen, uns zu verzetteln. Es gibt ja viele Möglichkeiten, es gibt vieles, was wir tun können, es ist viel, wo wir hingehen können. Und es ist, ich erlebe das immer mehr, es ist ein Segen, feste Bezugspunkte zu haben. Vielleicht kennt ihr das auch. Du hast gute Freunde und dann trefft ihr euch und es ist wunderbar und wir treffen uns bald wieder. Und dann wollt ihr mal was verabreden, das klappt nicht. Und dann kommt ihr zusammen und ihr merkt, Mensch, das sind jetzt 8 Monate. Wenn die vielleicht nicht vor Ort wohnen. Also mir fallen mehrere Leute an, die ich nicht aus dem Weg gehe. Aber es ergibt sich dann nicht. Ne? Und man hat anderes und dann, Mensch, ist schon wieder so lange rum. Nächstes Mal warten wir aber nicht so lange. Ja, bis dann nächstes Mal wieder ein paar Monate vergangen sind. In manchen Beziehungen sagt man dann, okay, ich gebe dem einen festen Rahmen. Wir machen irgendeine Regelmäßigkeit aus. Wir treffen uns einmal im Monat oder so zum Kaffee trinken und haben einfach Zeit miteinander, weil es uns sonst wegrutscht. Sonst ist die Zeit eben anders verplant. Also es ist ein Segen, feste Bezugspunkte zu haben in Beziehungen und es ist ein Segen, da auch eine Verlässlichkeit zu haben. Und bezogen auf die Gemeinde, dass wir wissen, zu der Zeit treffe ich die Geschwister und kann mit ihnen gemeinsam Gott begegnen. Es ist ja Diskussion um den Sonntagsschutz und ob man das nicht für die Industrie viel besser ist, wenn die Maschinen alle 7 Tage durchlaufen und so. Und dann die Leute sind ja auch dann flexibler und können halt dann frei nehmen, wann sie wollen oder so. Problem ist dann natürlich, der eine hat Montag frei, der nächste hat Dienstag frei, der andere Mittwoch. Und es gibt nicht mehr diesen Punkt, wo man zusammenkommen kann. Und deshalb sagen in seltener Einigkeit Kirchen und Gewerkschaften, nein, wir brauchen diesen Tag. Gewerkschaften vielleicht weniger, um da Gottesdienst zu feiern oder so, aber es gibt auch Überlappungen. Es ist gut, da eine Verbindlichkeit zu haben. Und wir haben das Vorbild der ersten Gemeinde, die damit angefangen hat. Also nicht einfach nur irgendeine komische Tradition, dass wir uns hier treffen. Wir lesen das schon in der Apostelgeschichte, in den Briefen, ganz offensichtlich. Sie trafen sich mindestens einmal in der Woche am ersten Tag der Woche. Der erste Tag, der wird von der Auferstehung her gezählt, das ist der Sonntag. Ja, im Judentum wurde der 7. Tag gehalten, das war der Samstag, der Schabbat. Und die Christen haben sehr früh angefangen, dann zu sagen, wir feiern die Auferstehung Jesu. Und die feiern wir am Auferstehungstag, nämlich am Sonntag. Also das ist eine Sache, die bis in die Bibel zurückgeht. Wenn ihr zusammenkommt, und das ist häufig der Tag des Herrn, wird dann gesagt, das ist der Sonntag. Spricht nichts dagegen, sich noch mehr zu treffen. Gerade in der Apostelgeschichte 2 heißt es, dass sie täglich beieinander waren. Ich würde sagen, die dazu in der Lage waren, von ihren Möglichkeiten. Aber es ist nicht nur das Vorbild, was wir bekommen, sagen, ja, die haben das auch gemacht, haben gute Erfahrungen damit gemacht, sondern wir kriegen auch einen klaren Auftrag. Ja, und ich möchte ein bisschen Lanze brechen dafür, weil es ist sehr in Mode zu sagen, ja, es geht doch nicht darum, dass wir da uns treffen und irgendwie nur rumsitzen, sondern wir haben doch einen Dienst und so. Ja, den haben wir und es ist gut, dass wir den entdecken, aber es muss irgendwo Wurzeln haben. Und im Hebräerbrief finden wir dazu was. Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns in dem Zusammenhang, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen übrigens, Vers 22 lese ich schon mal mit, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Das ist also sehr bildhafte Sprache, die davon redet, dass wir mit offenem Herzen zu Gott kommen können. In seine Gegenwart. Lasst uns, Vers 23, festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern, jetzt steht da nicht sondern, da sitzen und zuhören, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht, der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen, das sind also die regelmäßigen Zusammenkünfte. Und es geht dann eben nicht nur darum, okay, als Christ geht man eben in die Kirche. Das kennst du, das, so, wenn du mit Leuten redest, ach, du bist Christ und echt, musst du da jede Woche hingehen und so, ne? Das ist so, du bist verheiratet, krass, musst du jeden Tag mit deiner Frau reden? Und manche kommen auch ohne klar, ne? Aber ob es gesund ist, ist eine andere Frage. Also es geht nicht darum, dass das halt in dem Mitgliedschaftsbogen drinsteht, ja, irgendwie, ich verpflichte mich auch dann, dass ich da an Gemeindeleben teilnehme, Gottesdienst, auch an den in den Hauskreisen dabei bin. Es geht noch nicht mal nur darum, dass es gut für dich ist. Ja, das ist gut für dich. Dass du Gutes empfängst. Ja, du empfängst Gutes. Und wenn Gutes ausgeteilt wird und du nicht dabei bist, ja, ist klare Sache. Aber wir haben auch einen Auftrag aneinander. Wir sind gucken vor allem, ah, bringt mir das was? Ach, wer predigt denn heute? Ach, ja, oder so. Es kommt jemand und sagt, ja, es bringt mir nicht mehr so viel. Ich komme jetzt so und so lange, ich habe jetzt irgendwie alles gehört. Und ja, wir haben einen Auftrag aneinander. Tja, die Engel irgendwie. Es schützt uns vor Wanken. Ja, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Danke. Lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Wie geht das? Dann kommt in der Folge, lasst uns aufeinander Acht haben. Also, da brauchen wir einander, wenn wir nicht wanken wollen. Wenn du willst, dass der andere nicht wankt, dann braucht er dich. Wir stehen da zusammen, indem wir einander ermahnen, ermuntern, aufeinander Acht haben. Ja, viele wissen, dass das Wort im Griechischen für ermahnen und ermuntern oder ermutigen das gleiche Wort ist. Das heißt, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und man kann auch ermahnen auf eine Weise, die letztlich auch eine Ermutigung ist. Ja, also wenn ein Trainer sagt, du kannst noch mehr, dann ist das eine Ermahnung, aber gleichzeitig eine Ermutigung, weil er glaubt, dass der noch mehr kann. Mir haben das Trainer selten gesagt, weil sie sagten, okay, schön, dass du dabei warst, du kriegst eine Teilnehmerurkunde. So. Ist auch schön, aber nicht so ermutigend. Aber das Ermahnen hat auch nichts genützt. Versteht ihr? Denn das gehört zusammen. Wir ermahnen, wir ermutigen, wir geben aufeinander Acht, wir machen uns Mut gegenseitig, wir reizen uns an, sagt Luther, zur Liebe und zu guten Werken. Das ist für manche eine Herausforderung, weil wir so darauf getrimmt sind, dass das doch jedem seine Privatangelegenheit ist und ich will dem doch nicht reinreden und. Aber wir haben ja einen Auftrag aneinander. Und eine Grundvoraussetzung ist, dass wir uns überhaupt erstmal begegnen. Man kann sich auch über Facebook ermahnen und ermutigen oder so, aber das ist doch nicht das Gleiche, habe ich festgestellt. Also, auf den Punkt, die Qualität des Gottesdienstes oder des Hauskreises misst sich nicht allein daran, ob ich heute was abgekriegt habe. Ja, heute, ja, hätte ich auch ausschlafen können. Sondern misst sich auch daran, wie wir anderen dienen konnten. Vielleicht nimmst du aus dieser Predigt nicht so viel mit, aber du kannst nachher im Bistro jemanden ermutigen. Oder vorhin schon. Oder du kannst den Prediger ermutigen, indem du da bist und aufmerksam guckst, während du über deinen Einkaufszettel für nächste Woche nachdenkst. Also danke, Josia. Ja, Halleluja. Versteht ihr? Wir ermutigen einander. Wir gehören dazu. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu seiner Gemeinde. Zu seiner Gemeinde. Und es ist wichtig, dass die Gemeinschaft dann aber auch erfahrbar wird. Im Zusammenkommen. Manchmal Frage ich Leute, zu welcher Gemeinde gehörst du? Sagen die, ja, ich gehöre zum weltweiten Leib Christi. Die ganze Zersplitterung ist doch sowieso nicht richtig. Ich habe gestern Konfessionskunde gelehrt in Hamburg. Es ist manchmal etwas verwirrend, was es alles gibt. Und dann ziehen manche die Konsequenz, dann gehen sie halt nirgends hin. Sagen, ich gehöre zu Jesus und zu seinem Leib. Das ist, ja, wie ermutigst du denn da in diesem Leib? Wie hilfst du denn mit in diesem Leib? Wie weiß denn der gute Hirte in diesem Leib, wenn eins der Schafe weg ist, wenn die nie auftauchen von vornherein? Ja, die Gemeinschaft wird sichtbar, wird erfahrbar daran, dass wir zusammenkommen. Im Gottesdienst, in Hauskreisen, in darin, wo wir gemeinsam Dienst tun und da, wo wir Beziehung leben untereinander. Und in Beziehungen ist wichtig, dass es Verlässlichkeit gibt. Und deshalb machen wir da immer wieder Mut dazu, dass wir sagen, du kannst hier kommen, wann du willst, wie du willst, kannst schnuppern, kannst die Gemeinde kennenlernen, kannst auch in verschiedene Hauskreise mal reinschauen, um zu gucken, wie ticken die Leute, wo kann ich mich zu Hause fühlen. Aber dann ist es wichtig, dass ich irgendwann auch mal einen Punkt setze und sage, jetzt mache ich mich verbindlich. Und irgendwann weiß ich auch, ob das meine Gemeinde ist oder nicht. Ja, also dann, wenn du merkst, nee, irgendwie stimmt es doch nicht ganz, kann ich dir andere Gemeinden in der Nachbarschaft empfehlen, wo du vielleicht dann besser reinfindest. Das ist wunderbar, wenn du dann da Frucht bringst. Wir vermissen dich, aber besser, als wenn du immer nur in der Schwebe bist. Verstehst du? Deshalb sagen wir, ja, mach es dann irgendwann fest. Und das, dazu gehört für uns dann, so wie wir es verstehen, Mitarbeit und Mitgliedschaft in der Gemeinde. Und in der deutschen Kultur drücken wir das dann auch mit einem Formular aus und so weiter. Das steht nicht so in der Bibel, aber es ist auch einfach eine kulturell angepasste Form, Verbindlichkeit auszudrücken bei uns. Woanders ist das, hat man da vielleicht andere Formen. Oder wenn du, wir hatten jemanden ja mal hier, der aus dem Jemen kam und da fliehen musste, weil er an Jesus glaubt, der war richtig beleidigt, dass er da was unterschreiben soll. Weil für ihn war das klar, in dem Moment, wo er angefangen hat, Jesus nachzufolgen, musstest du ihm über Verbindlichkeit nichts erzählen, weil er sein ganzes Leben eingesetzt hat. Das ist bei uns ein bisschen anders, deshalb machen wir das auf diesem Weg. Andere Gemeinden machen es ein bisschen anders, aber auch da gibt es Verbindlichkeit hoffentlich. Also im Leib Christi gibt es nicht einen dauerhaften Gast- oder Zuschauerstatus. Wie die Fußballer sagen unter uns, entscheidend ist auf dem Platz. Ja? Kannst da sitzen auf der Tribüne und gucken, was die da machen. Aber Jesus lädt dich ein, dabei zu sein, mit anzupacken. Also, wenn ihr zusammenkommt. Ja, was passiert denn dann? Das ist der Dienst der Gemeinde. Das Zweite, jeder bringt etwas mit. Ich gehe nochmal 1. Korinther. Wenn ihr zusammenkommt, sagt Paulus, dann, was passiert dann? Dann hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Das zentrale Wort, ein jeder. Das zentrale Wort in dem Text, würde ich sagen, ist jeder. Jeder hat etwas zu geben. Vielleicht in der Praxis wird dann nicht jeder in jedem Gottesdienst und so, ne? Aber jeder hat etwas zu geben. Es gibt nicht die, die hier vorne was vormachen und die, die zuschauen. Jeder hat etwas einzubringen. Manchmal ist das auf den ersten Blick sichtbar. Sagt, oh, wie toll, den können wir gut gebrauchen hier. Manchmal muss man ein bisschen suchen. Es gibt nicht die, die man gut gebrauchen kann und die anderen. Es gibt Leute, die unterschiedliche Gaben haben. Und Paulus sagt, dass jeder Christ mindestens eine geistliche Gabe hat, die er einsetzen kann und die er dann auch einsetzen soll. Hier ist von Lehre die Rede, hier ist von prophetischem Reden die Rede oder Offenbarung, hier ist von Sprachengebet die Rede. Das ist nur ein Ausschnitt von dem, was natürlich passiert, da wo Gemeinde zusammenkommt. Wir haben das manchmal selten, dass hier ein Einzelner hier laut in Sprachen betet. Dann fragen wir auch, ob jemand eine Auslegung hat, so wie Paulus das hier beschreibt. Wir haben es häufiger, dass wir diese Gabe, die Gabe haben, einsetzen im persönlichen Gebet oder im Lobpreis oder in der Fürbitte, im Segnen für andere. Oder es gibt die Form, von der Paulus auch spricht, dass wir in Sprachen singen. Manche verwirrt das erstmal ein bisschen, aber Paulus sagt das. Ich will mit meinem Verstand reden, ich will im Geist reden. Also in anderen Sprachen ist dann gemeint, eine Gebetssprache, die Gott schenkt. Ich will mit meinem Verstand singen und ich will im Geist singen. Das ist der Sprachengesang. Und das schenkt Gott manchmal, dass wir es auch gemeinsam vor Gott sind. Und wenn du diese Gabe nicht hast, dann fühl dich nicht ausgeschlossen, sondern tauche mit ein und sei vor unserem Herrn und bete ihn an in deinen Worten, die er dir schenkt. Also, die Gaben sollen Segen bringen, sollen nicht Stress bringen, aber manches ist erstmal fremd und da muss man sich erstmal ein bisschen damit daran gewöhnen, dass das so ist oder dass das so funktioniert. Dann lass dich nicht zu schnell abschrecken. Wir haben demnächst ein Seminar am 22. Juni, wo wir ausführlich auch lernen über die Geistesgaben, gerade Sprachengebet, Prophetie, von der Bibel her schauen und dann auch schauen, wie kann das praktisch sein, wie können wir das leben. Aber zentral ist, wir richten uns auf Gott aus. Ihn wollen wir ehren. Und vielleicht will Gott dich auch mit neuen Gaben beschenken. Also du kannst da sitzen, ich habe diese Gaben nicht, was soll ich denn jetzt machen? Ja, vielleicht hat Gott noch etwas für dich. Mit Sicherheit noch mehr für dich, als was er dir schon geschenkt hat. Wir haben Raum für gemeinsames Gebet im Gottesdienst. Ja, er hat einen Psalm, manchmal liest jemand in der Lobpreiszeit einen Psalm spontan, das ist also dann nicht abgesprochen vorher meistens, oder dein eigenes Beten. Und wenn du in der Gemeinschaft betest, ob das im Gottesdienst oder im Hauskreis ist, dann ist das nicht nur dein persönliches Gespräch mit Gott, sondern gleichzeitig auch wieder ein Dienst an der Gemeinde. Also nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass du zu Hause dir erstmal überlegst, was kann ich mal beten, auf wer kommt denn da, was wollte ich dem schon mal sagen, ja? Und das verpacke ich dann irgendwie ins Gebet, so, was soll es ja geben. Du redest nicht für andere, sondern du redest schon zu Gott von deinem Herzen, aber gleichzeitig ermutigst und stärkst du die anderen darin, wie du betest. Und es ist auch manchmal ganz gut, sich zu erinnern. Ich bin nicht in meiner stillen Zeit. Das hat manchmal dann mit der Länge zu tun von dem Gebet oder so. Ich ermutige immer wieder dazu, dass Leute unter uns, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, auch in ihrer Muttersprache beten. Da habe ich dann am Anfang drüber nachgedacht, brauchen wir da nicht eigentlich eine Auslegung nach 1. Korinther 14? Ich glaube, dass Gott uns damit auch auferbaut, miteinander. Dass wir das miteinander feiern, dass Gott uns aus verschiedenen Völkern zusammenbringt. Ich will jetzt nicht sagen, die Predigt machen wir in einer anderen Sprache, die keiner versteht oder so. Das soll dann schon auch Informationen rüberkommen. Aber ich finde das sehr stärkend, dass wir das da auch zusammenkommen. Und manche sagen, ja, auf Deutsch beten ist ganz komisch. Das ist nicht die Sprache meines Herzens. Das ist dann, weiß ich, ob du mal versucht hast, auf Französisch zu beten, wenn du 3 Jahre Französisch in der Schule hattest oder so. Keine einfache Sache. Jeder bringt etwas mit. Das geht noch weiter. Über diese einzelnen Geistesgaben, die Paulus hier nennt. Wir haben alle bestimmte Begabungen. Wir haben bestimmte Kenntnisse. Wir haben aber auch bestimmte Erfahrungen. Und da sind schöne Erfahrungen dabei, da sind auch schmerzhafte Erfahrungen dabei. Du bist durch eine Krise gegangen, die du niemandem wünschst, dass er da durchgeht. Aber das, was du erlebt hast, was dir da widerfahren ist, das kann ein Segen für andere werden. Du kannst Erfahrungen teilen, du kannst sagen, ja, ich habe das damals so erlebt und das hat mir geholfen. Oder einfach nur, indem Leute wissen, okay, der hat auch schon da was durch. Der erzählt mir nicht einfach was vom Pferd und kennt das Leben nicht. Wenn du merkst, jemand ist fröhlich und hat Jesus, ja, preist Jesus mit fröhlichem Herzen und du weißt, was der schon auch Schweres erlebt hat, da hat das nochmal ein anderes Gewicht. Als wenn du sagst, naja, der hat ja gut reden. Der hat ja meine Probleme nicht. Also du hast was zu geben, selbst in dem Schweren, was du erlebt hast, kann ein Segen liegen für andere. Und vielleicht willst du darüber nachdenken, was kannst du denn da beitragen aus deinen Erfahrungen heraus? Und so wie die Gemeinde gebaut ist als ein Körper, sagt Paulus, als ein Körper, der verschiedene Körperteile hat, gilt, wenn ein Körperteil fehlt, dann fehlt dem Leib eben etwas, oder eigentlich nicht etwas, sondern jemand. Dann fehlst zum Beispiel du. Wenn du sagst, ach nee, das will doch keiner hören und was soll ich da einbringen? Sollen mal die anderen? Ja, sage nicht, ich bin zu jung, ich kann das noch gar nicht. Manchmal muss man sagen, sage nicht, ich bin zu alt. Es gibt so eine Haltung, ach, ich habe so lange, jetzt sollen mal die jungen Leute ran. Ist gut, wenn vielleicht in manchen Diensten es dann auch mal eine Erneuerung gibt, aber das heißt ja nicht, dass die das vorher gemacht haben, jetzt irgendwo auf dem alten Teil sind. Auch das finde ich eine tolle Sache, dass wir alt und jung zusammenkommen. Dass wir die Hauskreise nicht per se sortieren und sagen, was, wie alt bist du, dann darfst du in den Hauskreis nicht kommen, du musst dahin. Sondern dass wir uns da begegnen. Du hast etwas zu geben in der Gemeinde. Also, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder. Frage, hast du? Bereitest du dich auf den Gottesdienst vor? Spannende Frage. Also, ich bin froh, jetzt haben wir 3 Kinder, bin froh, wenn wir irgendwie zu einer halbwegs anständigen Zeit hier alle möglichst ohne Nutella oder Zahnpasta im Gesicht erscheinen, geschweige denn, dass wir noch miteinander lange Gebetszeiten haben, wie wir dann jetzt uns einbringen. Ich bin meistens vorbereitet, aber das ist nochmal eine Sonderrolle dann. Also, das kann ja sehr stressig sein, aber trotzdem möchte ich dir Mut machen, mal drüber nachzudenken. Wie könnte denn eine geistliche Vorbereitung auf den Gottesdienst aussehen? Vielleicht kann man die am Samstag schon machen, wenn Sonntag schwierig ist. In der Stille zu Hause oder vielleicht, wenn du es einrichten kannst. Ab 9.30 Uhr sind wir normalerweise hier im Vorgebet. Die Regel gilt, wer als Erster da ist, fängt an zu beten und die anderen kommen dazu und klinken sich ein. Das ist wunderbar, wenn da auch viele das geistlich vorbereiten, was im Gottesdienst geschieht. Du kannst Gott auch fragen, hast du etwas, Gott, was du durch mich heute der Gemeinde geben willst? Das kann ein prophetischer Eindruck sein, das kann ein Zeugnis sein. Oder das kann auch ein Mensch sein, dem du dienen kannst in einer besonderen Weise. Du kannst beten, Herr, zeige mir einen Menschen, den ich heute besonders segnen soll. Vielleicht sagst du, okay, ich bereite schon mal, ich kaufe am Samstag schon ein, irgendwie Spaghetti für 3 Mann, und dann gucke ich nach dem Gottesdienst, wen ich spontan einlade. Und dann denkst, fällt dir das nicht erst nach dem Gottesdienst ein, dann sagst du, oh, ich habe aber nichts im Haus. Gut, dann kann man auch zusammen vielleicht irgendwo hingehen, aber du kannst dich darauf vorbereiten. Und sag mal, schauen, Herr, wen soll ich denn jetzt mal einladen, den ich noch nicht so gut kenne? Auch schön, die Leute aus dem Hauskreis wieder so einzuladen, aber schau mal besonders auch, wen du noch nicht so kennst, wen du vielleicht besonders segnen kannst. Also, versteht ihr, was ich meine? Nicht irgendwie Stress auf, weil ja jetzt kommen wir noch mit euch Listen in den Gottesdienst, aber dass wir mit einem offenen Herzen reinkommen, sagen, Herr, wie kannst du mich hier gebrauchen? Nicht nur, was gibt's denn hier heute für mich abzuholen? Jeder bringt etwas mit, das heißt aber nicht, das ist auch nochmal wichtig, weil wir so auf Selbstverwirklichung getrimmt sind, in einer Gemeinde, die vom Geist geleitet ist, muss nicht zwangsläufig immer jeder zum Zuge kommen. Auch davon spricht Paulus. In den nächsten Versen, im Anschluss an unseren Text, sagt er, wenn jemand in Zungen redet, so seien es 2 oder höchstens 3 und einer nach dem anderen und einer lege es aus, ist aber kein Ausleger da, so schweige er und so weiter. Auch von den Propheten lasst 2 oder 3 reden, die anderen lasst darüber urteilen. Also, er begrenzt das durchaus. Ich verstehe das nicht so, dass man sagt, die 4. Prophetie kann nicht mehr vom Herrn sein. Aber er sagt, auch da gibt es eine Ordnung. Und manchmal denkt man, gerade wenn man anfängt, auch mit diesen Gaben zu hantieren, der Herr hat jetzt zu mir gesprochen, das muss jetzt raus und die können das doch jetzt nicht hier abbiegen, der Geist Gottes wirkt und das müssen jetzt alle hören. Und Paulus sagt, nein, die Leitung kann da einen Cut machen. Und wenn es wichtig ist und vom Herrn, dann wird er schon Kanäle finden und du wunderst dich dann manchmal, das, was du unbedingt sagen wolltest, sagt dann anschließend der Mensch in der Predigt. Oder es kommt noch eine Aussage nebenbei beim Abendmahl, die genau das trifft. Oder es kommt am nächsten Sonntag oder irgendwo auf anderen Wegen. Also, nimm das schon ernst, wenn Gott durch dich reden will. Und sag nicht, ach ja, schick mal, hier bin ich her, sende meinen Bruder, ja, oder meine Schwester. Aber gerade auch nicht in Panik, wenn du da jetzt nicht dran kommst. Es gibt eine Ordnung in der Gemeinde, die wieder an allen dienen soll, alle aufbauen soll. Also das Ziel ist nämlich nicht, dass ich mich jetzt fromm selbst verwirkliche und sage, ich habe jetzt eine Gabe und die muss ich jetzt unbedingt sofort einsetzen. Der Herr hat mir ein Lied gegeben, macht alle Platz auf der Bühne, jetzt bin ich dran mit Singen. Sondern das Ziel ist, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Und dann nehme ich mich vielleicht auch mal zurück. Also Paulus ist da sehr nüchtern. Die Geister der Propheten in Vers 32 sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Es geht um Frieden, es geht darum, dass Gemeinde aufgebaut wird. Ja, das ist das Ziel, da habe ich schon gesprochen, das Ziel der Gemeinde, gegenseitige Auferbauung. Wir dienen einander. Und wir begegnen einander. Damit geht das los. Wenn ich krank bin, dann höre ich mir Predigten an oder also wenn ich sonntags nicht hierher kommen kann oder feiere Gottesdienste mit im Internet. Da gibt es ganz faszinierende Einrichtungen auch. Und es ist irgendwo interessant, aber es ist auch ganz merkwürdig, finde ich. Weil du halt allein dann vor deinem Bildschirm sitzt und nicht diese Begegnung mit den Geschwistern hast. Und da fehlt was. Und das werden digitale Medien nie ersetzen können, dass wir einander begegnen. Eine gute Freundin, die überhaupt nicht christlich geprägt ist, erzählte mir mal, dass sie dann irgendwie auf die Idee kam, Gottesdienste zu besuchen. Und dann ging sie in eine Kirche, da wurde eigentlich nur über Umweltschutz und alles Mögliche geredet und hinterher war sie depressiver als vorher und sagte, da muss ich nicht wieder hingehen. Und dann ging sie in Berlin in die Hedwigskathedrale, in die katholische Messe. Religiös, völlig unmusikalisch, keine Ahnung, wie das da läuft. Und sie war total ergriffen, total berührt. Ich weiß jetzt nicht, ob da was weitergegangen ist, habe länger nichts von ihr gehört, aber das war eine ganz tiefe Erfahrung für sie. Und sagt sie, aber eine Sache, die war ganz komisch. Da war irgendwie dann mitten in der Messe, sollte man plötzlich sich nach rechts und links drehen und da seinem Nachbarn was sagen und so weiter. Das ist also dieser Friedensgruß, den wir ja auch bei uns im Gottesdienst haben, der ist also in der katholischen Liturgie fester Bestandteil. Und das fand sie sehr störend. Weil sie war in ihrer Andacht und irgendwie in ihrer spirituellen Ergriffenheit und plötzlich sollte sie da irgendwie irgendeinem Fremden die Hand geben. Und ich habe gelacht, als sie mir das erzählt hat und gesagt, ja, das ist aber gerade der Witz bei der Sache. Also, Gott ruft uns in die Gemeinschaft mit ihm, aber dann stellt er uns sofort, und wenn ihr hier regelmäßig kommt, dann hört ihr mir das immer mal wieder von mir an der Stelle, stellt er uns sofort in die Gemeinschaft miteinander. Das finden wir dann vielleicht ein bisschen komischer als die Sache mit Gott, aber genau darum geht es. Verbindung mit Gott schafft immer Verbindung miteinander. Christsein gibt es nicht im Singular, sondern immer im Plural, in der Mehrzahl. Johannes sagt das im ersten Johannesbrief, dies Gebot haben wir von ihm, dass wer von Jesus, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder, seine Schwester liebe. Du kannst nicht das eine oder ohne das andere haben. Also, wir haben einen Auftrag, und zwar aneinander. Die Grundfrage ist nicht, was bringt die Gemeinde mir, sondern was bringe ich der Gemeinde? Was bringe ich dem Reich Gottes? Das geht dann auch über die Gemeinde hinaus. Aber es soll doch keine Angst haben, wenn wir Gott kennengelernt haben, sollst du keine Angst haben, dass du zu kurz kommst oder ausbrennst dabei. Ja, ausgebrannt sein ist nicht eine Folge von Geistleitung. Mit Sicherheit nicht. Dann waren da andere Antreiber, die dich gescheucht haben. Nochmal Paulus in 1. Korinther 10 sagt er, niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient. Und diese Aufforderung gilt dann allen reihum, nach dem Motto, wenn jeder an seine Schwester, an seinen Bruder denkt, ist an alle gedacht. So wie Jesus uns sagt, trachte zuerst nach meinem Reich und ich kümmere mich um deine Angelegenheiten. Das ist, gerade bei Jesus ist das ein guter Tausch. Also deshalb sind wir da aneinander gewiesen. Und die Frage ist natürlich auch, bin ich denn überhaupt bereit, mich segnen zu lassen? Gerade wenn der Segen in Form einer Korrektur oder einer Ermahnung kommt. Ich glaube, es ist lebenswichtig, dass wir da bereit sind. Ich muss mir nicht jeden Schuh anziehen, den mir jemand bringt. Das ist völlig klar. Aber dass wir da bereit sind zu hören. Zum Schluss, Gott wäre nicht Gott, wenn wir am Ende ärmer dran wären. Er kommt nicht, um uns auszunehmen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für dich, für mich, für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Also Gott wäre nicht Gott, wenn der Dienst an der Gemeinschaft dich arm machen würde. Gott lässt dich nicht schenken. Mit ihm wirst du immer reicher rauskommen, als du reingegangen bist. Selbst wenn du dich verschenkt hast, gerade wenn du dich verschenkt hast, so wie Jesus sich verschenkt hat. Gerade da, wo du dich an andere verströmst, dich selbst gar nicht mehr im Blick hast, da beschenkt Gott dich mit seinem Segen. Und der Segen kann fließen hier in der Gemeinde und aus der Gemeinde raus in diese Stadt, in diese Welt. Jesus sagt, Lukas 6, gebt. So, die Welt sagt, gib und dann guck aber, dass du nicht zu viel gibst, sonst hast du nichts mehr. Ja? Jesus sagt, gebt so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Amen.